Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
Liebe Brüder und Schwestern, wir starten jetzt in unsere erste Einheit und werden uns 7-mal mit Wundern Jesu beschäftigen. Die 7-Zahl ist natürlich eine besondere Zahl. Jesus hat viel mehr Wunder getan als 7, aber Johannes berichtet uns von 7 Wundern und jedes einzelne dieser 7 Wunder weist weit über sich hinaus, hat eine umfassende Bedeutung für uns ganz persönlich, für die Gemeinde Jesu und auch darüber hinaus, ja, für den ganzen heilsgeschichtlichen Plan Gottes. Es ist eine ganz große Freude, Gott um den tiefen Blick zu bitten für die verschiedenen Dimensionen der Bedeutung der Wunder Jesu. Und man wird satt für Zeit und Ewigkeit, wenn man diese Bedeutung erfasst oder zumindest erahnt. Alles, was Jesus tat, hatte nicht nur für die damaligen Menschen getan, sondern für die ganze Menschheit. Und es ist ein großes Vorrecht für uns Christen, dass wir den Heiligen Geist bitten dürfen, uns diese tieferen Dimensionen aufzuschließen. Möge Gott uns lenken und leiten, dass wir auch bei diesen 7 Betrachtungen diese Dimensionen entdecken. Die Wunder sind ja immer attraktiv, das sind keine Alltäglichkeiten und es kommen immer wieder viele, die sich für Wunder interessieren und die vielleicht sich sogar auch mal ein Wunder für ihr persönliches Leben erhoffen. Aber ich möchte an dieser Stelle gleich mal bestimmte Hoffnungen dämpfen. Ich glaube nicht, dass durch Wunder irgendjemanden zum Glauben kommt. Und ich glaube nicht, dass das die eigentliche Bedeutung der Wunder ausmacht. Obwohl es in der Christenheit heute doch manche gibt, die meinen, wenn es nur genug Wunder gäbe, dann würde es mit der Gemeinde bergauf gehen, beziehungsweise dann würden große Erweckungen geschehen. Dieser Hoffnung bin ich nicht, denn dann hätte es damals in Israel eine Riesenerweckung geben müssen, wenn ein Wunder eine Glaubenserweckung hervorrufen könnte. Es gab viel Faszination in Israel, das stimmt. Und das Wunder oder die Wunder Jesu waren oft Stadt- und Dorfgespräch und haben gesorgt, dass es zu großen Massenaufläufen kam. Aber was wirklich eine Erweckung auszeichnet, dass ein Mensch sein Leben ändert und dass er umkehrt und nun in Gott und mit der Hilfe Gottes sein Leben gestaltet, das ist alles durch die Wunder Jesu nicht passiert. Denn Am Kreuz war er ganz alleine. Paulus sieht die Dinge auch sehr nüchtern im Blick auf Israel und sagt im 1. Korintherbrief, dass Israel ein Wunder- und Zeichengläubiges Volk ist. Die Juden suchen Zeichen und Wunder, die Griechen suchen Intellektualität und geistige Argumente. Das sind natürlich Bahnen, auf denen man arbeiten kann, um an Menschen heranzukommen, aber es sind eben nur Annäherungen. Und so denke ich, hat Jesus nun auch die Wunder gewählt, um an sein Volk heranzukommen. Um Israel auch zu verdeutlichen, ich bin zwar euresgleichen, aber ich bin nicht nur euresgleichen. Ich lebe und handle und spreche aus einer anderen Vollmacht. Johannes zieht es vor, die Wunder Zeichen zu nennen. Es gibt im Griechischen 4 Begriffe, die er hätte alle verwenden können für diese außergewöhnlichen Taten. Aber er zieht den einen Begriff des Zeichens vor. Alle diese Wundertaten werden von ihm Zeichen genannt. Was ist ein Zeichen? Man könnte auch von einem Symbol reden. Symbol kommt vom griechischen Wort symbalein, da fallen zwei Ebenen, zwei Dimensionen zusammen. Sym ist immer der Begriff für das Zusammenkommen. Man kann es auch anders sagen, sie sind Hinweise. Hinweise auf eine größere, auf eine generellere, auf eine ewigkeitliche Dimension. Und die gilt es zu entdecken. Man muss die Botschaft der Wunder verstehen, dann sind sie eine Predigt. Ich will Ihnen mal ein paar kleine allererste Hinweise geben. Wenn Jesus einem Bettler hilft, dann hat sich der Bettler ganz bestimmt gefreut und das war dann auch ganz bestimmt eine göttliche Wohltat. Aber damit will doch Jesus viel mehr ausdrücken. Damit will er doch ausdrücken, dass die Menschen insgesamt bettelarm sind und dass sie alle des göttlichen Reichtums ermangeln und dass wir alle unsere Hände füllen lassen müssen von Gott, dass wir arme Menschen sind. Das soll doch zum Ausdruck kommen. Das muss man doch verstehen. Oder wenn er einen Blinden heilt, war das ganz bestimmt eine Wohltat für den Betreffenden, aber es ist doch eine göttliche Botschaft, dass wir alle blind sind und dass wir die Schönheiten und die Majestät und die Pläne und das Wesen Gottes überhaupt nicht sehen und verstehen und blind durch dieses Leben laufen, wenn uns nicht ein göttlicher Finger anrührt. Wir sprachen gerade bei Tisch über die Orchideen, das ist mir immer so ein Beispiel, wie viele Menschen an diesen Schönheiten vorbeilaufen. Ja, wenn man dann im Gras liegt und sie fotografiert, da sollte man doch denken, da interessieren sich da manche dafür und kommen nun auch und sagen, ja, was haben Sie denn da Schönes entdeckt? Und da geht es mir öfters so, wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Und das ist eben die Situation, dass die Menschen blind durchs Leben laufen. Oder wenn Jesus Tote auferweckt, dann weiß das doch auch über den Betreffenden hinaus, dass wir eben alle eine geistliche Auferweckung benötigen, dass wir das ewige Leben, das Christus in Gestalt verkörpert, für uns ganz persönlich brauchen. Also das sind doch die Dimensionen, in denen wir die Wunder ansehen und verstehen sollten. Und wenn wir uns da einüben, dann werden wir schnell merken, dass unser ganzes Leben voller Wunder ist. Ja, man kriegt dann sozusagen eine Übung. Man merkt dann täglich, wie arm man ist ohne Gott und wie blind man ist ohne Gott und wie sehr man auch das ewige Leben braucht. Ewiges Leben heißt ja nicht ein dauerwährendes Leben, sondern ewiges Leben ist ein göttlich qualifiziertes Leben. So ist das ja in den Evangelien gemeint. Und wenn es hier heißt, im ersten Wunder, dem wir uns jetzt gleich zuwenden wollen, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbart hat, dann ist das schon der eigentliche Sinn, den wir entdecken müssen für unser Leben, denn offenbaren bedeutet immer ein Handeln. Ja, wenn Jesus einem Menschen etwas offenbart, dann handelt er an ihm. Und wenn er ihm seine Herrlichkeit offenbart, dann nimmt er ihn in seine Herrlichkeit hinein. Ja, wir brauchen einen aktiven Begriff von offenbaren. Wenn Gott etwas offenbart, dann führt er uns nicht einen Film vor, sondern dann greift er in unser ganz persönliches Leben ein. Und wir erfahren eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. So, und nun sind wir also beim ersten Wunder angekommen. Ich lese das mal vor, Johannes 2. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht das dich an, Frau, dass ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß hinein. Klammer gesagt, das waren also große Krüge, da waren etwa 100 Liter drin, sodass es sich hier insgesamt um 100 Liter, um 600 Liter Wasser gehandelt hat, wenn man alle diese 6 Wasserkrüge zusammenzählt. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Nun wollen wir uns also mal in diese Situation etwas hineinversetzen. Aber in der Situation eben auch uns selber entdecken. Wir haben eine Hochzeitsgesellschaft vor uns, die noch gar nicht weiß, dass es kritisch zu werden beginnt mit ihrer Feier. Die zechen fröhlich und der Wein geht aus und ist schon ausgegangen. Ich erinnere mich an eine ganz nette Geschichte, die ich einmal gelesen habe, von einem chinesischen Brautpaar im alten China. Da war ein junges Brautpaar, die möglichst viele Freunde zur Hochzeit einladen wollten, nur sie waren beide sehr arm. Und was soll man dann tun? Eine Hochzeit ist teuer. Und sie kamen auf eine geniale Idee. Sie sagten allen, die sie da einladen wollten, herzliche Einladung, aber bringt doch bitte etwas Wein mit. So kann man es ja ruhig machen. Und wir stellen da eine große Tonne auf und da gießt jeder etwas rein und dann ist ausgesorgt für unsere Hochzeit. Das war ja eine gute Idee. Und nur am Schluss zeigte sich, dass sie doch nicht so gut war. Denn die Leute kamen und schütteten ja auch dann auch wirklich alles hinein, was sie da so mitbrachten. Nur als das dann ausgegeben wurde, kam ein großes Murmeln in die Hochzeitsgesellschaft. Denn sie tranken alle Wasser. Und es zeigte sich, dass jeder meinte, ach, mein bisschen Wasser, das ist ja nicht so schlimm, das fällt gar nicht auf, wenn die anderen alle Wein bringen, dann ist das schon okay. Ja, aber so haben eben alle gedacht. Und so wurde aus dieser Hochzeitsgesellschaft eine trübselige Wassergemeinde. Ja, die merken es also noch nicht, was die Stunde geschlagen hat. Jesus erscheint mit seinen Jüngern bei dieser Hochzeit. Das ist natürlich nun schon mal eine göttliche Dimension, die wir erstmal hier verstehen müssen. Wenn Jesus zu einer Hochzeit geht, dann legitimiert er ja die Hochzeit, dann legitimiert er die Ehe und dann dokumentiert er, dass er die Ehe als eine göttliche Stiftung unterstreicht und akzeptiert. Das war damals natürlich selbstverständlich, dass Mann und Frau in der Ehe zusammenstehen und zusammenleben. Heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Es gehört wohl nicht wenig oder nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass Jesus ein nicht verheiratetes Paar, das er zusammenleben will, nicht mit seiner Gegenwart beehrt hätte. Hier wird die Hochzeit und damit die Ehe göttlich dokumentiert. Aber ich denke, darauf kommt es hier in erster Linie nicht an, sondern das geht weiter. Wieso wählt Jesus gerade eine Hochzeit, um dieses Wunder zu tun? Und wieso wählt Johannes gerade dieses Wunder aus, als Einstiegswunder und als große Intonation des wunderbaren Handelns Gottes? Mir ist da eine kleine Parallele aufgefallen im Markus-Evangelium. Da geht es um eine Frage, eine spezielle Frage des Fastens in Markus 2. Und da wird Jesus verwickelt in die Frage nach dem Fasten und er gibt eine klassische Antwort. Wer will denn fasten, wenn der Bräutigam da ist? Ja, also wenn der Bräutigam da ist Hochzeit. Das Wort Hochzeit ist ja ein schönes Wort. Das heißt ja eigentlich Hochzeit, eine hohe Zeit, eine herausgehobene Zeit. Wenn Jesus da ist, Hochzeit. Und wenn Jesus in das Leben eintritt, dann beginnt eine Hochzeit. Und wenn er zu einer Hochzeit kommt, so wie hier, dann will er ja nichts anderes ausdrücken als dies: Die Hochzeit wird zur Hochzeit, wenn ich dabei bin. Also, so weist doch schon dieses Wunder, dieses erste Wunder hier im Johannesevangelium, weit über sich hinaus. Christen sind berufen zu einer ewigen Hochzeit. Leben und volle Genüge ist uns versprochen, wenn wir an Jesus glauben. Und das gilt es immer wieder anzunehmen, wahrzunehmen und auch auszuleben. Johannes 10,10, dieses wunderschöne Wort, nicht wahr? Ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben. Also mit Jesus leben wir in einer Dauerhochzeit. Die schönste Hochzeit, die hat vielleicht nach 7 Tagen ein Ende, aber wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir in einer Dauerhochzeit, in einer hohen Zeit. Es gibt keinen Alltag für Christen. Ja, denn jeder Tag ist gekennzeichnet von den Zusagen Gottes. Jeder Tag ist gekennzeichnet von den Verheißungen, die wir im Glauben annehmen können. Jeder Tag ist gekennzeichnet von den Reichtümern, die wir empfangen dürfen, an irdischen, an himmlischen Reichtümern, hat Gott sehr viel auszuteilen. Jeder Tag ist gekennzeichnet dadurch, dass er uns die Augen öffnen will. Jeder Tag ist davon gekennzeichnet, dass wir wieder neu in das ewige Leben einsteigen, das uns verheißen ist. Also insofern handelt es sich hier um eine geistliche Hochzeit, zu der wir berufen sind. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt der Hochzeit. Auch den will ich kurz ansprechen. Es gibt im Neuen Testament noch eine ganz spezielle Hochzeit und die kennen wir aus der Johannes-Offenbarung. Die Johannes-Offenbarung spricht von einer besonderen Hochzeit, die Jesus halten wird, wenn er wiederkommt auf diese Welt. Ich bin gerade dabei, das heißt, ich bin schon seit 3 Jahren dabei, eine Auslegung zur Johannes-Offenbarung zu schreiben. Ich habe mich immer wieder auch mit dieser Hochzeit beschäftigt und die durchzieht ja eigentlich die ganze Johannes-Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 20 ist das ja schon sozusagen als Verheißung angesprochen für die Überwinder. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Und jetzt hat Luther da leider einen Übersetzungsfehler drin und spricht vom Abendmahl. Ja, das ist gar nicht das Abendmahl, was Jesus dann mit uns halten will, sondern das Hochzeitsmahl. Deipnon ist der griechische Ausdruck. Also Jesus steht vor der Tür und will das Hochzeitsmahl halten. Mit uns halten und wir mit ihm. Das ist also die Verheißung, die in der Johannes-Offenbarung gleich am Anfang steht und die sich dann ja auch erfüllt. In Offenbarung 19 kann man das dann nachlesen. Und ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es sich hier um eine spezielle Hochzeit handelt, dass Jesus sich hier vereinigen wird mit den 144.000 Märtyrern der letzten Zeit. Und das sind nach meiner Überzeugung nicht Angehörige der Gemeinde Jesu, sondern Angehörige Israels, ja, die dann also eine besondere Hochzeit feiern, denn das sollten wir niemals aus dem Auge verlassen, dass Gott mit Israel noch große Pläne hat. Und dass auf der neuen Erde und auf der neuen Welt, die dann erschaffen wird, wenn Jesus wiederkommt, dann das Volk Israel eine besondere Rolle spielen wird, dass sich nämlich die Sinai-Verheißung und die Abrahams-Verheißung dann an diesem Volk noch erfüllen wird. Dass es dann ein Priester- und Königsvolk sein wird. Also das ist noch ein besonderer Aspekt der Hochzeit, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Der Aspekt, der uns betrifft, ist derjenige der ewigen Hochzeit, zu der wir berufen sind im Glauben an Christus, die auch nicht durch unseren Tod mehr unterbrochen wird, die einfach das Alltagsleben zu einer Hochzeit macht und nicht nur 7 Tage in Oberstdorf, sondern unser ganzes Leben. Das ist, denke ich, das Allerschönste, was wir aus diesem ersten Wunder entnehmen können. So, aber wir betrachten nun noch verschiedene Einzelheiten. Hier geht also der Wein aus. Eine peinliche Lage in einer Hochzeit. Müssen wir nicht vertiefen. Vielleicht ist das manchen Hausfrauen auch schon so gegangen, dass bei irgendwelchen Festen dann die Vorräte ausgehen. Wir suchen ja nach der übertragenen, nach der geistlichen Bedeutung. Und da müssen wir natürlich sagen, der Wein steht biblisch gesehen für die geistliche Frucht, die Gott an uns sucht und die er, der Heilige Geist, ja an uns wachsen lässt. Galater 5, nicht wahr? Das ist ja die Frucht, das ist die Liebe, das ist die Freude, das ist die Treue, die Geduld, die Keuschheit. Ja, das ist einfach der göttliche Charakter, der durch den Heiligen Geist in uns Platz greifen will. Das ist die Frucht. Und das ist dann natürlich, wenn wir es so sehen, immer eine Not, wenn Christen feststellen, wo ist Frucht? Ich habe ja gar keine Liebe, nicht wahr? Ich habe ja gar keinen Frieden. Wo ist denn das eigentlich, was Gott mir hier verheißt? Ich werde ja wieder total von meinen eigenen Empfindungen und Erfahrungen zu Boden gezogen. Da ist der Glaube weg, da ist die Freude weg. Ich habe gar keine Freude mehr am Gebet und das biblische Wort verstehe ich nicht mehr. Alles wird plötzlich dunkel. Solche Erfahrungen gibt es ja. Habe ich ja auch einige hinter mir. Das ist nicht schön, wenn Christen in solche Löcher fallen. Aber dann ist der Wein weg. Ja, also die geistliche Frucht nicht mehr erkennbar. Pastor Kemner hat gesagt, wer an seinen Lieblingssünden festhält, der lebt in großer Gefahr, Vollmacht, Frieden und Geborgenheit zu verlieren. Und das stimmt. Es gibt Christen, die an ihren Lieblingssünden festhalten. Und die sich dann noch wundern, dass sie keine Geborgenheit mehr erleben, keine Vollmacht im Dienst mehr haben, und keinen Frieden. Wundern muss man sich da eigentlich nicht. Wer an Sünden festhält, obwohl er sie erkannt hat, ja, der spielt eigentlich mit dem Feuer. Und dann muss er sich nicht wundern, wenn der Wein weg ist. Und hier stehen 6 leere Wasserkrüge. Ja, Krüge ist fast zu wenig ausgedrückt, das waren ja riesige Amphoren. Hat natürlich alles eine Bedeutung, nicht wahr? Die 6 in der Bibel ist immer die Zahl des Menschen, die Zahl des Menschlichen, die Zahl dessen, was Menschen bewirken können. Ja, die Zahl 666 ist uns ja auch bekannt aus der Johannes-Offenbarung. Hier ist natürlich alles komprimiert, hier muss man alles abklopfen, hier ist jeder Satz, jedes Komma, jedes Wort wichtig. Und damit ist natürlich klar, was hier ausgedrückt werden soll. Wenn die 6 für das Menschliche steht und die 7 für das Göttliche und die 6 leer ist, also die 6 Wasserkrüge, dann ist das eben eine Botschaft, dass wir mit unseren Möglichkeiten niemals zur 7 kommen. Wir brennen aus. Burnout heißt das ja so schön. Wir überschätzen uns. Und wir sind plötzlich leer und werden darauf hingewiesen, ja, was ein Leben ohne Jesus für einen Wert hat. Ja, im Grunde keinen Wert. Man sucht und sucht und bleibt leer. Ich weiß noch, meine vorchristliche Zeit, wo ich überall gesucht habe, bei den Freimaurern habe ich gesucht, da war ich mal eingeladen. Und bei den Anthroposophen habe ich mich auch mal interessiert. Und sogar okkulte Dinge, was weiß ich nicht, was ich da so alles getrieben habe. Germanische Runen haben mich fasziniert. Alles das, was eben ja, sozusagen den Blick ins Jenseits verheißen hat. Das hat mich damals sehr angesprochen. Aber ich muss sagen, ich blieb leer. Die Wasserkrüge blieben leer und so ist das, wenn wir uns mit falschen Inhalten füllen. Und das ist manchmal ein Jammerbild, nicht wahr? Wie die Menschen auch in der engsten Verwandtschaft versuchen, ihre Wasserkrüge zu füllen und sie kriegen sie nicht voll. Ja, mit den Dingen dieser Welt und mit den Ablenkungen oder mit den Schönheiten oder mit den Versuchungen. Und dann kommt jemand auf die Idee, hat jemand die Augen offen. In diesem Fall war es die Maria. Der hausfräuliche Blick, der hat es sofort entdeckt. Leute, jetzt wird es schwierig mit unserer Versammlung. Der Wein geht aus. Was tun? Eine ratlose, eine traurige Maria. Kann man sich ja lebhaft vorstellen, nicht wahr? Mitten auf dem Höhepunkt des Festes, diese Feststellung, da keine Chance, wo soll man so schnell jetzt so viel Wein herkriegen? Ein Hinweis wieder, der über sich selbst hinausweist, ohne Jesus verfällt man eben schnell in Ratlosigkeit und in Traurigkeit. Ich denke da immer an die Figur Sauls. Ja. Saul, ein ja letztlich dann doch von Gott gesegneter Mann. Die Israeliten wollten ja unbedingt einen König haben. Gott wollte keinen. Aber dann hat Gott ihnen ihren Willen erfüllt. Und der Saul wurde berufen. Und der Saul hat auch den Heiligen Geist bekommen. Durch die Salbung. Aber was hat er mit dem Heiligen Geist gemacht? Der Heilige Geist, der will natürlich in allererster Linie unser Herz gehorsam machen. Und Saul hat an der entscheidenden Stelle, ich habe heute früh nochmal nachgelesen, den Gehorsam vor Gott aufgekündigt. Und dann wurde es schwierig. Er sollte ja die Amalekiter vernichten und er hat es nicht vollständig getan. Und dann kommt die Antwort Gottes in Gestalt Samuels, der ihm dann mitteilt, vorbei. Du warst ungehorsam, du kriegst den Heiligen Geist wieder weggenommen. Und was für ein Jammerbild dieser Saul. Das ist sowieso interessant, der Mann. Seine Depressivität, die dann immer wieder ja, durch die Harfenklänge Davids aufgehellt wurde, die dann aber immer sofort wieder vorhanden war, wenn ja, diese göttlich inspirierte Musik aufhörte. Sehr interessanter Mann. Hochbegabt, hochgeschätzt, aber im tiefsten dann doch nicht wirklich Gott hingegeben und dann an der entscheidenden Stelle ungehorsam. Er führt den Agag lebendig, ja, in einem Käfig spazieren, lässt sich bejubeln und schiebt die ganze Schuld noch aufs Volk. So hat dieser Mann nach einem großartigen Aufstieg einen furchtbaren Fall getan. Und ich sehe den David noch richtig vor mir, wie er dem Psalm 51 betet, nicht wahr? Und dichtet. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Denn das hat er bei Saul erlebt, wie Gott den Heiligen Geist auch wieder wegnehmen kann. Wenn man traurig wird und ausweglos und ratlos ist, wie soll man dann überhaupt wieder hochkommen? Also der Saul, der sollte uns hier als eine Warnung vor Augen stehen für Menschen, die dann eben die Gnade Gottes versäumen und die dann in Traurigkeit und Ratlosigkeit verfallen. So, aber zum Glück geht das ja nun hier weiter. Und das ist nun das Entscheidende, wie Jesus nun in das Leben dieser Hochzeitsgemeinschaft hineintritt und wie er auch in unser eigenes Leben hineintritt und aus Ratlosigkeit und aus Trauer dann wirklich eine grundsätzliche Veränderung bewirken kann. Das ist etwas Wunderbares. Wir bleiben noch ein Stück bei dieser Hochzeitsrunde. Die Gäste wissen noch nicht, wie es steht. Einige wissen es, aber die sind ratlos. Wo soll jetzt hier der Wein herkommen? Aber Jesus ist da und das ist das Entscheidende. Und es ist vor allen Dingen jemand da, der sich an Jesus wendet. Jesus ist da, das wissen wir seit Pfingsten. ist er im Heiligen Geist präsent in dieser Welt, aber es müssen Leute da sein, die sich an ihn wenden. Maria hat sich an ihn gewendet und das war für die ganze große Gesellschaft dann tatsächlich der erlösende Schlüssel. Wie viel Verzweiflung ist in dieser Welt, weil Leute nicht auf die Idee kommen, sich an Jesus zu wenden. Wir sind in der Eheseelsorge, meine Frau und ich, seit vielen Jahren tätig. Und da erleben wir immer wieder also die abstrusesten und die bemitleidenswertesten Situationen, auch unter Christen, ja, dass man sich auseinanderentwickelt und das alles sozusagen als Gott gegeben hinnimmt und keiner kommt auf die Idee, sich an Jesus zu wenden und nun auch wirklich ihn um Rat zu fragen und ihn ernst zu nehmen. Er sagt doch selbst, er ist der Weg. Ja, da muss es doch einen Weg geben. Ich habe der Frau Dr. Kessmann einen Brief geschrieben und habe sie dringend gewarnt, diesen Schritt zur Scheidung zu gehen. Und habe sie nochmal hingewiesen, Jesus ist der Weg. Es gibt einen Weg auch in Ihrer Situation. Bitte wenden Sie sich doch an diesen Weg und gehen Sie diesen Weg, der da ist. Natürlich kann ein Weg mit Felsbrocken zugeschüttet sein, das ist klar. Da können Erschütterungen, da können Erfahrungen, da können Gefühle mir den Blick vernebeln. Aber der Weg ist da. Es kommt doch keiner auf die Idee, wenn ein Geröll stürzt, einen Weg versperrt hat, zu sagen, hier ist kein Weg. Sondern da wird jeder sagen, ja, das Geröll muss weg, wenn wir diesen Weg benutzen wollen. Und so ist das. Es gibt für Christen keine ausweglosen Situationen. Ja? Schon der Begriff Ausweglosigkeit ist falsch gewählt. Wenn Jesus der Weg ist, dann muss es einen Weg geben. In jeder Lebensfrage, in jeder Lebensnot. Und wenn Christen hier resignieren und kapitulieren, dann geben sie ja, ihr wichtigstes Gut für ein Linsengericht her. Und das darf nicht sein. Und gerade auch was die Ehekrisen betrifft, kann ich uns alle nur ganz dringend bitten, dass wir um jede Ehe kämpfen und dass wir für jede Ehe in unserem Umkreis dann auch Fürbitte tun und Menschen auf den Weg hinweisen, auf den lebendigen Weg, der Jesus ja doch darstellt. Wie gut, dass hier jemand da war, der Jesus um Rat gefragt hat und um Hilfe gebeten hat. Der Heiland ist da. Er ist da. Und so wollen wir doch auch in jeder Not uns an ihn wenden. Ja, nun ist das aber nicht so einfach, beziehungsweise nicht so schnell bewerkstelligt. Wir müssen hier mal den Weg auch betrachten, den Jesus nun geht. Der sagt nicht zu Maria, kein Problem, warum kommst du jetzt erst? Ja, und guckt mal in die Wasserkrüge, da ist schon längst Wein drin. So nicht. Ja, manche stellen sich so ein Mirakel vor. So handelt Jesus nicht. Wir wollen mal sehen, wie Jesus handelt. Das Erste ist wahrscheinlich das ganz Entscheidende. Er antwortet mit einer Feststellung, meine Stunde ist noch nicht da. Man könnte natürlich auch noch hier einen Hinweis geben, wie relativ schroff er seine Mutter hier anfasst. Ist bestimmt kein Nebenzug der Geschichte. Ja, es gibt ja im Katholizismus eine immer stärker werdende Marienfrömmigkeit, die hier im Grunde genommen ad absurdum geführt wird. Auch bei dem katholischen Weltjugendfest in Köln hat der Papst ja ausdrücklich zu Maria gebetet. Also das sind doch Formen der Frömmigkeit und des Glaubens, die wir gar nicht verstehen und akzeptieren können. Aber entscheidend ist ja nun, was er sagt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, wie soll man das denn deuten? Soll das bedeuten, ich habe noch keine Vollmacht, ich kann noch nichts machen und ihr müsst noch warten? Oder wie soll man das denn verstehen? So ist es ja offensichtlich nicht gemeint, denn Jesus hat ja tatsächlich schon gehandelt. Ja, wie so oft müssen wir eben hier dahinter blicken. Ja, wir müssen die Botschaft Jesu verstehen. Wir müssen den Gehalt im Inhalt suchen. Das ist immer wichtig. Ja, und so ist es auch hier. Die Stunde, von der er hier spricht, ist natürlich die Stunde der Verklärung. Die Stunde der Kreuzigung, die Stunde der Auferstehung und die Stunde der Erhöhung. Das ist die Stunde. Und die ist noch nicht da. Aber die kommt. Und aufgrund dieser Stunde wird Jesus ja dann auch eingesetzt zum Herrscher und Heiland für die ganzen Menschen. Und diese Stunde, die ist bei Jesus gekommen und diese Stunde muss bei uns allen kommen. Ja, wir müssen an diese Stunde Jesu ran. Wir müssen Jesus dort entdecken und annehmen, wo er seine Stunde hat. Ja, wir müssen Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen entdecken. Das ist es. Meine Stunde ist noch nicht da. Du hast auch noch nicht meine Stunde entdeckt. Das ist damit sozusagen gemeint. Die Jünger hatten sie auch noch nicht entdeckt. Diese Stunde, die Bedeutung, die da in dieser Stunde liegt, das ist doch das Entscheidende. Und die Bedeutung, die, ja, die schafft uns ja die Brücke zu Gott. Nur über den gekreuzigten und auferstandenen Christus, nur über diese Stunde haben wir Zugang zu Gott. Deswegen muss die Stunde erstmal entdeckt werden und die Stunde muss erlebt werden und angenommen werden. Mir wird immer wichtiger die Vergebung. Ja. Das ist mein allererstes Gebet. Morgens, wenn ich meine Fürbitte halte, allererst, Herr, vergib mir meine Sünden und schaffe mir reine Lippen, dass ich überhaupt erstmal vor deinen Thron kommen kann. Also ich glaube, dass es da auch ein lau gewordenes Christentum gibt bei vielen, ja, die meinen, durch ihre Bekehrung keine Sünder mehr zu sein. Und das ist der ganz große Irrtum. Wir bleiben doch Sünder. Ja? Aber wir sind jetzt besser dran. Wir sind nicht besser, wir sind aber besser dran, weil wir täglichen Zugang zur Vergebung haben. Ja, und nur durch die empfangene Vergebung können wir auch Vergebung weitergeben. Wie hart ist unsere Gesellschaft geworden? Ja, man spricht nicht mehr von Schuld, sondern nur noch von Zerrüttung und so weiter. Und dann weiß man nichts mehr von Vergebung. Das ist die Not, weil man die Stunde nicht kennt, die Stunde nicht erfährt, die Stunde nicht annimmt. Ja, meine Stunde ist noch nicht da. Das könnte Jesus, glaube ich, zu vielen sagen. Du hast meine Stunde noch nicht entdeckt. Im Grunde weisen alle Wunder Jesu auf diese Stunde. Ja. Denn die Kraft und den Sinn der Wunder, all das erschließt sich nur einem Menschen, der die Stunde erfahren hat und der die Stunde auch immer wieder erfährt. Ja. Dort, wo Christus gekreuzigt wurde für unsere Schuld. Dort, wo er auferstanden ist. Römer 4, 25, damit wir ein neues Leben empfangen können. Diese Stunde ist ja eine ewige Stunde. Ja? Wir dürfen ja nicht denken, dass diese Stunde nur einmal geschehen ist. Das ist die Dauerstunde, mit der Gott sein Heil in diese Welt hineinbringt. Und diese Stunde brauchen wir täglich. Ja, und jetzt kommt auch eine interessante Aufforderung. Das Wunder ist noch längst nicht geschehen. Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Ist ja auch merkwürdig. Die wollten doch Wein, die Leute, und kein Wasser. Und jetzt sollen sie Wasser holen. Das war natürlich auch schon mal merkwürdig. Vielleicht auch sogar Stein des Anstoßes, ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Leute holen Wasser. Wasser war ja da. Wasser war da, Wasser haben wir auch. Wasser ist das, was wir auch haben. Wein haben wir nicht. Frucht haben wir nicht. Wasser haben wir. Das ist unser eigenes Bemühen. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wir können ja auch was auf die Beine stellen. Aber es ist keine Frucht. Wir können aus uns heraus nicht Liebe produzieren, nicht Treue produzieren, nicht Freude produzieren, nicht Frieden produzieren, ja? Nicht Geborgenheit, nicht Geduld, nicht Keuschheit. Wir können aus uns heraus nichts von all dem, was dein Leben wirklich trägt, produzieren. Wir können Wasser nicht in Wein verwandeln. Wir wollen das nicht geringschätzen, was Menschen auf die Beine stellen können. Ganz bestimmt nicht. Ja. Es gibt viele nicht christlich geführte Ehen, da staunt man. Ja. Und es gibt viel Einsatz für die Menschheit, da staunt man. Es gibt viel Selbstlosigkeit, da staunt man. Aber es ist eben alles Wasser. Es ist alles Wasser. Es ist kein Wein. Wenn man danach fragt, steckt Wein drin in deiner Bemühung? Da sieht die Frage dann schon wieder anders aus. Wein ist immer ein Geschenk. Frucht ist immer ein Geschenk. Das können wir nicht machen. Also, jetzt wird es also interessant. Jesus sagt, übertragen, das, was du hast, das hol mal her. Das hol mal her. Das bisschen, was du hast, das bring mal. Also, du kannst nicht viel reden, du kannst nicht viel machen, du hast nicht viel Geld, du hast nicht viel Zeit, du bist in irgendeiner Weise gebremst, behindert, krank, du kannst nicht viel in die Waagschale Gottes hineinlegen. Aber was du hast, das gib. Was wir haben, das sollen wir geben. So sehe ich hier die Botschaft. Bei der Speisung der 5000 hatten sie 5 Brote und 2 Fische. War auch nicht sehr viel. Für 5000 Leute. Und Jesus sagt, holt das mal ruhig her. Und das wird dann verwandelt und verändert. Ich finde das eine schöne Botschaft, nicht wahr? Dass das ganz wenige, was wir haben, plötzlich unter göttlicher Hand und Fürsorge sich unendlich vermehren kann. Also füllt die Wasserkrüge, man könnte auch sagen, füll deinen Wasserkrug mit Wasser, mit dem, was du hast, und dann warte mal ab, was Gott nun tut. Und vertraue mal. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft, finde ich. Ja, denn wie viele Menschen leiden Not oder, wie soll ich sagen, sind fast depressiv. Angesichts des Wenigen, was sie dann und so haben. Und Jesus sagt, bring's. Bring's und stell es mir zur Verfügung. Ja, und dann kommt das Wunder. Dann kommt das Wunder, du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Plötzlich ist aus dem Wasser Wein geworden. Und nicht nur irgendein Wein, guter Wein. Der Speisemeister, der kostet sofort und der sagt, Mensch, das ist auch ein guter Wein. Ja? Wie kommst denn du dazu, das bis jetzt zurückzuhalten? Jetzt kann die Hochzeitsfeier weitergehen. Die Gäste haben das Wunder überhaupt nicht bemerkt. Die zechen fröhlich weiter. Was da in der Nebenkammer geschah, das geht an denen eigentlich mehr oder minder vorüber. Die freuen sich nur, aha, jetzt kommt noch eine Zulage und jetzt schmeckt es am allerbesten. Ist doch interessant. Jesus macht da gar kein Aufheben. Der hätte ja nun auch in die große Mannschaft hineingehen können und sagen, los so Leute, jetzt kostet mal das, was jetzt da ist. Ja? Und dann hätte er sich feiern lassen können als der große Wundertäter. Hat Jesus überhaupt kein Interesse dran. Einige wenige haben es mitgekriegt. Die paar Diener haben es mitgekriegt. Die Jünger haben es mitgekriegt. Maria hat es mitgekriegt. Der Speisemeister hat es mitgekriegt. Aber das war es dann auch. Das war es dann auch. Die Wunde Jesu gehören gar nicht an die große Glocke. Ich kenne einen Mann, der ist von Krebs geheilt unter einer Verkündigung von Pastor Kemner. Der wollte dann ein Zeugnis geben beim Altener Jugendtag. Und da sagte Pastor Kemner zu mir, ich habe ihm das nicht erlaubt. Und ich glaube, da hat Kemner gut getan daran. Denn wenn der das öffentlich erzählt hätte, dann wären sie alle zu Pastor Kemner gekommen. Ach, Pastor Kemner, ich möchte auch gerne, so gerne gesund werden. Können Sie nicht für mich beten? Ja, dann wär, dann, ja, so sind die Menschen. Dann laufen sie und dann laufen sie zu Menschen, anstatt dass sie Jesus als den Heiland, als den Weg im Glauben entdecken und annehmen. Ja, das Schönste ist eigentlich dieses, die Jünger glaubten an ihn. Die Jünger glaubten an ihn. Ich möchte allerdings hier noch was hinzufügen. Dieser Glaube der Jünger, was soll ich sagen, vor Pfingsten, das war ein Fasziniertsein von Jesus. Das war auch ein Überzeugtsein, ganz bestimmt, dass in Jesus hier, Gottes Autorität vor ihnen stand. Aber es war noch nicht der Glaube, der nach Pfingsten möglich ist. Denn die Stunde war ja noch gar nicht da. Die Stunde war auch für die Jünger nicht da. Ja, es war ein zerbrechlicher Glaube, es war ein Fasziniertsein. Der Glaube an Jesus als Gottes Sohn, der mich armen, verlorenen Menschen in Zeit und Ewigkeit erlöst hat, der Glaube ist erst seit Pfingsten durch den Heiligen Geist möglich. Manche sind so ein bisschen traurig, dass sie nach Pfingsten leben und meinen, wie schön hatten es die Jünger, nicht wahr? Die konnten 3 Jahre den Herrn erleben und verfolgen. Und da sage ich immer, Moment, Moment, wir haben es 1000-mal besser als die Jünger. Wir haben es viel besser als die Jünger. Vor Pfingsten. Ja? Die hatten noch nicht den inneren Zugang. Ja? Für die war das alles ein Buch mit 7 Rätseln, was Jesus sagte. Und das Johannes-Evangelium ist ja voll von Missverständnissen Jesu. Die hatten noch nicht die umwandelnde Kraft, die hatten noch nicht die Vergebung, die hatten noch gar nichts als umstürzende, vielleicht als momentane, aber nicht als lebensverändernde Kraft erfahren. Insofern sind wir hier viel, viel besser dran. Und wenn wir sagen, die Jünger glaubten, und wenn wir das auf uns beziehen, dann können wir doppelt und dreifach dankbar sein, wenn unser Glaube gestärkt wird. Aber nicht, wie soll ich sagen, nicht durch ein solches augenscheinliches Wunder, sondern unser Glaube wird gestärkt, ja, indem wir täglich uns als Bettler erfahren und den Reichtum Gottes neu entdecken. Indem wir uns täglich als Blinde erfahren und uns die Augen öffnen lassen für die Wunder Gottes in der Schöpfung und in seinem Wort. Und indem wir täglich aus der Vorfindlichkeit des alltäglichen Lebens aussteigen und in das ewige Leben einsteigen. Das sind die Wunder. Und das ist unsere Glaubensstärkung, die wir erleben. Ja, ich möchte schließen mit einem kleinen Hinweis auf Martin Luther. Luther ist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Luther hat gesagt, es gibt einen fröhlichen Wechsel. Und er hat den Glauben beschrieben als einen fröhlichen Wechsel. Unser Text sagt, bring das bisschen, was du hast. Und Jesus macht daraus viel. Luther geht noch einen Schritt weiter und sagt, bring deine Sünde. Ja? Du bist, im Bild gesprochen, eine arme Hure, die von einem reichen Bräutigam geheiratet wird. Und was du hast, ist nichts weiter als Unrat, als Gestank und als Sünde und Schuld. Bring das alles und du wirst im Gegenzug die Hochzeitsgeschenke deines Bräutigams in Empfang nehmen dürfen. Und da ist er wieder dann bei der Frucht des Geistes, beim Frieden und bei der Freude und bei all dem, was wir zum Leben brauchen. Also diesen nächsten Schritt, den können wir dann auch noch gehen. nicht nur das bisschen, was wir haben an körperlichen Möglichkeiten, an geistigen Kräften, sondern auch den Unrat des Lebens. Alles abgeben, alles in die Wasserkrüge reinlegen und dann wird Frucht daraus gemacht.
Es sprach zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das erste Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161911330. Unsere Faxnummer 05161911332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 25152375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.